und herzlich willkommen zur neuen Folge des Aue-Podcasts Zwei gekreuzte Mikros. Ja, wir sind etwas down. Zwei Wochen sind schon wieder rum. Zwei Spiele sind vergangen. Wir haben leider null Punkte aus den zwei Spielen gehört und geholt. Heute darüber sprechen. Wir wollen über die nächsten Spiele sprechen. Mit mir gemeinsam hier ist wieder Martin.
Hi.
Und Tobias.
Hallo.
Und null Punkte aus zwei Spielen. Wie fühlst du dich, Martin? Bist du zufrieden?
Also ich bin natürlich nicht zufrieden, aber so, ich weiß nicht, also mir geht's relativ gut, weil ich habe es heute auch zusammen mit unseren paar Hörern von uns gehört, geguckt, das Spiel. Also wir haben ein bisschen zusammen in so einem Online-Call rumgehangen und auch über das Spiel schon geredet. Und ich glaube, man sieht jetzt so ein bisschen die Kehrtseite der Effektivität, die man vorher an den Tag gelegt hat, dass man jetzt auch nicht mehr die Effektivität vorne im Angriff hat und dadurch halt beide Spiele ja verliert. Also das erste sicherlich ein bisschen unglücklich gegen Paderborn und das zweite natürlich auch heute auch sehr verdient.
Bei dir, Tobias, wie groß ist der Frust?
Ja, der Frust ist natürlich schon da, aber ich hat mir jetzt wieder die Worte direkt aus dem Mund gestohlen. Also die Phasen der Performance enden halt früher oder später. Und jetzt ist es einfach so, wenn du halt, also die Gegner erkennen langsam unsere Taktik und machen es heute und stellen sie entsprechend drauf ein, sodass halt ein Krüger und ein Testro zur Entfaltung kommen und dass natürlich auch zum Beispiel unser Mittelfeld jetzt ganz anders bearbeitet wird, als jetzt noch als noch vor ein paar Wochen bearbeitet wurde. Also ich glaube, jetzt ist so eine Phase, jetzt ist so das Formhoch erstmal vorbei und jetzt muss man sich gemeinsam was einfallen lassen, um die nächsten Spiele wieder erfolgreicher zu bestreiten.
Ich glaube halt, wir haben auch die ersten 16 Spiele halt von unserer brutalen Effizienz gelebt. Das habt ihr beide ja auch schon so gesagt. Und man sieht jetzt eben auch, was passiert, wenn wir eben nicht so effizient vorn sind und hinten es halt auch nicht schaffen, das Tor gegen Tor loszubelassen. Wenn wir uns mal die beiden Spiele angucken, das erste Paderborn in der letzten Woche, habe ich auch gesehen komplett. Also was mir, sagen wir mal, über die guten Dinge sehr gut gefallen hat, war tatsächlich die erste Halbzeit. Also die fand ich echt sehr, sehr stark. Ich fand fast eine der besten Halbzeiten in dieser Hinserie. Wir haben relativ schnell den Ausgleich geschossen nach dem doch schnellen Gegentor von Michel aus zuerst ja zurückgepfiffene Abseitsposition und dann doch das Tor gegeben. Fand ich wieder mit einer fantastischen Einzelleistung von Krüger vorn, der sich den Ball holt und dann irgendwie aus 17, 18 Metern fast Truppenmanier sozusagen ins lange Eck dann vollendet. Das war schon stark, aber auch insgesamt, wie wir dann sozusagen das Spiel dann am Laufen gelassen haben in der ersten Halbzeit, wie wir dagegen gehalten haben. Ich fand auch von der Motivation und von der Einstellung der Mannschaft her hat man gemerkt, dass man hier was holen will, dass man mindestens mal den einen Punkt irgendwie mitnehmen möchte. Ich fand, man hat stark gemerkt, gerade durch dieses Pressing, was man sehr stark in der ersten Halbzeit so aufgebaut hat, dass man vorne auf die gegnerischen Abwehrspieler bei den Torabschlägen dann direkt draufgegangen ist. Das hat mir super gefallen und das hat mich super beeindruckt. Und ja, ich war dann wirklich sehr gut drauf in der ersten Halbzeit. Die zweite Halbzeit fiel dann natürlich ab und wir konnten einfach jetzt mal aus meiner Position heraus wahrscheinlich das Tempo nicht halten, hatten die Kraft dann nicht mehr, vielleicht auch bei den Platzbedingungen irgendwie das Ganze 90 Minuten aufrechtzuerhalten. Und haben dann leider durch ein dummes Gegentor dann tatsächlich noch das 2-1 bekommen und hatten dann auch wirklich keine große Kraft mehr dagegen zu halten. Ich kann mich noch an die eine Chance dann in der zweiten Halbzeit erinnern oder nur an die eine Chance von Destro, der dann gerade noch so auf der Linie irgendwie geklärt werden konnte. Das war der eine Kopfball von Destro. Aber sonst ist da halt nichts mehr groß passiert und eigentlich muss man auch sagen, dass in der zweiten Halbzeit dann Paderborn das relativ gut im Griff hatte und dann auch zugegebenermaßen verdient gewonnen hatte. Aber insgesamt, wie gesagt, fand ich es trotzdem ein gutes Spiel gegen den Absteiger aus der ersten Liga, gut mitzuhalten, gerade in der ersten Halbzeit. Das fand ich gut und ich kann auch dann mit der Niederlage leben, dort auswärts gerade ohne Punkte zurückzukehren. Wie seht ihr das? Habt ihr auch die erste Halbzeit gerade so schon sehr, sehr gut gefunden, Martin?
Also ich würde dir da widersprechen. Nicht, dass die erste Halbzeit gut war. Die erste Halbzeit war sehr gut und Martin Mennel war sicherlich auch, ist beim Kicker auch Spieler des Spiels, zu Recht. Aber man muss ja auch einfach sagen, nach 2 Minuten klatscht der Ball nach dem Kopfball von Cebrini schon an die Latte und damit kannst du schon in Rückstand gehen. Und dann Beim 0:1, also beim 1:0 von Paderborn, muss man einfach sagen, dass die Abwehr schlecht steht. Also Ballas und Breitkreuz sind viel zu langsam da im Rausgehen. Und Strauß hebt halt das Abseits auf. Also das ist, da könnte man salopp sagen, da hat die Abwehr ziemlich gepennt. Natürlich ist das 1:1 von Krüger ist Robbenesk. Also es ist ja wirklich fast schon Weltklasse oder ja auf jeden Fall Top-Zweitliganiveau, wie er den da reinzieht von der Strafraumgrenze. Aber dann hast du halt schon in der 19. Minute die zweite Chance, Okorochi, ja, einen Freistoß an die Latte zirkelt und ja, dann muss Mendel nochmal vor der Halbzeit klären. Ja, natürlich hat auch nochmal eine Chance durch Destro, aber also es ist in der ersten Halbzeit auch schon ein deutliches Chancenplus von Paderborn gewesen, obwohl ich dir natürlich recht gebe, die Einstellung halt super gut war. Also die Einstellung von Aue war schon auch, dass die Körpersprache so war, dass du da was mitnehmen willst, aber ja, in der zweiten Halbzeit vorm Tor, da macht wieder Strauß einen Fehler und Breitkreuz rennt hinterher. Also die Abwehr an dem Tag war einfach zu schlecht, um da was mitzunehmen. Oder auch die Situation, ich weiß gar nicht, war das vom 2-1? Nee, das war, glaube ich, vor der Chance von Michel, ne? Genau, das war vor der Chance von Michel, die dann im Aluminium landet. Da versucht irgendwie Breitkreuz mit dem Kopf zu klären und sieht da auch super schlecht aus. Also Breitkreuz und Strauß hatten an dem Tag einfach keine gute Performance. Aber natürlich könnte man jetzt auch sagen, wenn du ein bisschen mehr Spielglück hast oder wenn du deine Chancen halt besser nutzt, dann kannst du natürlich auch mit 2-2 da vom Platz gehen, ne? Wenn Testrot einfach den Ball da über die Linie bringt.
Ja, ich würde Strauß von der Hauptschuld beim zweiten Tor etwas freisprechen, weil es, glaube ich, so war, dass er irgendwie, ich glaube, es war auch ein Konter, das war doch genau dieses parallele Tor, wie wir gegen Braunschweig gemacht haben, wo wir sozusagen gegen Braunschweig durch eine Ecke von Braunschweig in den Konter gegangen sind und dann sozusagen den Gegner ausgekontert haben, das Tor gemacht haben. So ist es uns dann selbst widerfahren, dann letzte Woche in Paderborn, und da war es eine Kontersituation, und ich glaube sogar, er Strauß rettet vor dem einschussbereiten Paderborner, und aber diese Rettungstat führt dann dazu, dass er sozusagen dem anderen Paderborner den Ball auf den Fuß legt und der schiebt ihn dann ein. Also ich glaube, also da würde ich sozusagen ihn jetzt mal von der Schuld befreien, weil es einfach über so eine Kontersituation dann schwer war, das irgendwie anders zu klären. Aber natürlich, das haben wir ja auch schon mehrfach betont, liegen die Stärken von Strauß dann eher in der Offensive und weniger in der Defensive. Mhm. Wie siehst du, Tobias, Jean-Patrick Strauß aktuell?
Na, Jean-Patrick Strauß hat aktuell ein bisschen den Vorteil, dass er eigentlich alternativlos ist, weil, also das würde ich ja vielleicht später im Podcast nochmal näher erklären. Also ja, er hat Schwächen in der Defensive, aber aktuell haben wir ja nicht wirklich eine einsatzbereite Alternative. Also zwar wird jetzt ganz viel nach Tom Baumgart gerufen, aber der ist halt, der fühlt sich auch eher in der Offensive zu Hause und ist defensiv halt eben noch schwächer als Jean-Patrick Strauß, aber das kann man dann ja später nochmal in Ruhe machen. Also insofern zu sagen, ist ein Spieler, der sich wahnsinnig entwickelt hat, der aber auch in vielen Situationen jetzt in den letzten beiden Spielen auch eher unglücklich gewirkt hat. Das gehört zur Wahrheit dazu. Aber wisst ihr, meine lieben Leute, eine Sache, die haben wir jetzt irgendwie noch gar nicht besprochen, und zwar Martin Thomsen im Spiel Paderborn gegen Aue, der, wo ich mal sagen muss, in der 28. Minute hätte er nämlich rot zeigen müssen. Das war nämlich eine klare Notbremse. Das weiß ich, wenn ich mich erinnere, solche Krüger wurde da kurz vor der Strafraumgrenze von den Beinen gebracht, und das war eine klare Notbremse, und Dörfler hätte rot sehen müssen, und er hätte auch in der 55. Minute nach einem Foul gegen Zielinski auch gelb-rot zeigen müssen. Und zwar gegen den Spieler Schonlau, denn der hatte nämlich auch schon gelb. Also insofern muss man sagen, insgesamt hatten wir in diesem Spiel kein Matchglück. Allerdings muss man auch sagen, ein Unentschieden haben wir jetzt durch unsere spielerische Leistung auch nicht wirklich auch erzwungen. Und wie er schon richtig gesagt hat, nach der zweiten Minute Latte, nach der vierten Minute gleich das Gegentor durch Michel und in der 57. Minute, das ist halt einfach auch ein bisschen blöd gelaufen. Und da ist natürlich auch wieder der große Nachteil, was man heute auch teilweise gesehen hat, dass unsere Verteidigung einfach zu langsam, ein bisschen zu hüftsteif, obwohl die ganz viele tolle Stärken haben. Aber wenn du halt schnelle, wendwindige Spieler hast, die Wie erkläre ich denn das? Das ist so wie mit einem mobilen Schlauchboot gegen einen großen Schlachtkreuzer anzutreten. Also wenn der Schlachtkreuzer dich trifft, bist du weg, aber er muss dich erstmal treffen und er ist wesentlich langsamer und wesentlich unflexibler als man selbst. Na, und letztlich gesehen können wir uns auch wieder bei Martin Mennel bedanken und auch an der Latte und auch am Pfosten, denn dreimal Latten und Pfostenglück. Also ich würde schon sagen, Paderborn hatte einfach den besseren Tag und hat einfach auch verdient gewonnen. Und ein Unentschieden wäre zwar nice gewesen, aber eigentlich auch nicht verdient.
Ich habe gerade übrigens mal nachgeguckt, der Schiedsrichter Martin Thomsen kommt aus meiner Heimat. Ist auch merkwürdig, dass jemand vom niederrheinischen Fußballverband dann ein Team vom sächsischen Fußballverband gegen Westfalen pfeift. Aber es ist ja bei Corona, es ist ja anscheinend jetzt auch so ein bisschen die Idee, dass man näher die Schiedsrichter einsetzt.
Also das Thema Abwehr ist natürlich schon eins, wo ich auch finde, was unsere größte Baustelle im Kader eben aktuell ist. Ich habe gerade nochmal geguckt, das waren wirklich die letzten 8 Spiele, wo wir mal mindestens ein Gegentor bekommen haben. Ich glaube, Martin, du hattest doch auch die Saisonwette gemacht, dass Martin Mennel irgendwie 10 Spiele zu 0 hält, oder? Waren das so? Waren das 10 Spiele?
Ja.
Das wird, glaube ich, sehr, sehr schwierig dieses Jahr. Das letzte Spiel war der Heimsieg gegen Darmstadt Mitte November und seitdem eben auch in jedem Spiel mal mindestens ein Gegentor bekommen. Das ist schon viel. Und das ist natürlich dann auch der Punkt mit Effizienz. Wenn man eben mal mindestens ein Tor jedes Spiel kriegt, dann muss man vorn schon mal 2 Tore machen, um zu gewinnen. Das kriegen wir aktuell gut hin, regelmäßig gut hin, weil wir einfach eine sehr starke Offensive haben. Wenn das aber halt nicht funktioniert, ja, dann verlierst du halt regelmäßig die Spiele. Und ja, diese Regelmäßigkeit hat sich dann heute auch schon wieder gezeigt. Heute, wir nehmen Samstagabend auf gegen Düsseldorf. Eine relativ deutliche Niederlage gegen den zweiten Absteiger aus der ersten Liga. Man kann sagen, 2 grundsätzliche verschmerzbare Niederlagen, wenn man sich anguckt, wie der Gegner hieß und welche Kaderbreite sie entsprechend haben. Aber eine 3-0-Niederlage, gerade bei bestem Auer Fußballwetter, das schmerzt schon, gerade noch aktuell. Und war aber im Zweifel heute wirklich nichts zu holen. Ich habe relativ wenig vom Spiel gesehen. Martin, du hast dir das Spiel komplett angeguckt. Wie schätzt du die Lage zum Spiel ein?
Also ich denke, eine 3-0-Niederlage ist auf jeden Fall verdient. Fortuna Düsseldorf rollt gerade einfach. Also die haben jetzt 7-mal in Folge nicht verloren und werden ja auch jetzt an die Aufstiegsplätze aufschließen. Man muss aber sagen, mit ein bisschen Spielglück läuft das Spiel natürlich ein bisschen anders, weil Fenrich hat in der ersten, Viertelstunde, also in der vierten Minute schon Krüger dann gut in Szene, der dann an den Fortuna-Keeper scheitert. Es war aber eigentlich die einzige gute Situation für Aue in der ersten Halbzeit und dann fällt in der 24. Minute das 0-1 und da ist es halt so, dass du mit einem ganz einfachen Pass eigentlich da die ganze Abwehr auseinander nimmst und der Stürmer von Fortuna Düsseldorf Mennel umkurven kann und einschieben kann. Und ich habe es mir nochmal ganz genau angeguckt. Da rückt Gonter zu spät raus, nach meiner Sicht. Und zur Pause gibt es dann nochmal ein Abseitstor von Appelkamp, was aber auch schon natürlich zeigt, dass Fortuna in der ersten Halbzeit schon deutliche Chancen plus hatte. Und ja, das
ist. Vielleicht nochmal vielleicht zum ersten Tor. Also wenn man jetzt hier einen Schuldigen suchen würde, dann würde ich den aber eher wahrscheinlich bei Dimi Nazarov sehen, weil es nämlich dann im Zweifel auch eine Kontersituation für Düsseldorf war, dass eigentlich Aue im Ballbesitz war und er an der Mittellinie angespielt wird und den Ball dann eben an der Mittellinie verliert. Und dann geht es halt mit diesem ein, zwei Pässen dann in die Spitze relativ schnell. Und ja. Klar, hat dann Gonter das Abseits aufgehoben, das war aber eben auch knapp. Aber man darf natürlich dann auch nicht so leicht die Bälle an der Mittellinie verlieren, gerade gegen so einen Gegner, dann geht es halt schnell und Düsseldorf hat uns gezeigt, wie man so ein Spiel gewinnt.
Aber klar, ich meine, mit einem verlorenen Ball im Mittelfeld kann Fortuna Düsseldorf die ganze Abwehr auseinandernehmen. Also das kann nicht sein. Also so. Nee.
glaube, der Ball, der war einfach clever gespielt. Ich glaube, das war so ein bisschen die Kopie vom 2:1. Das war halt so ein gechippter Pass. Den hast du halt schön, hast da ganz viele Gegenspieler damit überwunden. Die Abseitsfalle hat nicht gut zugeschnappt, oder hat eben nicht zugeschnappt. Und dadurch, durch den Umstand, dass sie alle überspielt waren, alle insgesamt, wo wir mit Abseits gerechnet haben, konnte der ganz locker flockig einschieben. Also es war einfach clever gemacht, muss ich sagen.
Naja, und das 2:0, das war dann auch so ein Kopfballabstauber, nachdem Peterson schon an Melle gescheitert war. Und das 3:0, ja, das ist dann einfach auch eine Formsache, dass das Plädel da einschieben kann nach einem Querpass. Und das ist natürlich dann schon ärgerlich, dass du dann mit dem 2:0, 3:0 dann völlig aus dem
zusammengebrochen bist.
Also du hattest ja auch noch mal eine Chance durch Breitkreuz nach dem 0:2, wo du noch mal hättest rankommen können, aber ich glaube, das ist auch in der Höhe völlig verdient.
Zumal ja auch, es ist ja einfach auch so, dass sie ein Stück weit ja dass sie erkannt hatten, dass du bei Aue ja eigentlich das Mittelfeld aus dem Spiel nehmen musst, weil das Aue-Spiel basiert auf einem Umschaltspiel. Und Umschaltspiel kannst du nur machen, wenn du entscheidende Zweikämpfe im Mittelfeld gewinnst. Und tatsächlich ist also so, wenn du also das Mittelfeld beherrschst bei Aue, und aktuell haben wir da auch nicht so den großen Taktgeber. Ich meine, Nazarov stand heute ziemlich neben sich. Jan Hochscheid ist, der hat, also wenn er sich nicht bewegen muss und wenn er bloß passen muss, dann ist er gut, aber alles, was aktuell mit Bewegung zu tun hat, da wirkt er halt irgendwie ziemlich langsam, obwohl ich Jan Hochscheid super, super mag. Also da fehlt aktuell auch so ein bisschen so der Spielgestalter, so ein bisschen jemand, der, also bis auf das Umschaltspiel haben wir eigentlich nicht viel, was wir praktisch im Kreativen machen können. Das ist zumindest mein subjektiver Eindruck.
Ich glaube, Fandrich hat so ein bisschen die Rolle eingenommen oder kriegt sie wahrscheinlich auch von Schuster aktuell so übertragen. Ich finde, er hat auch Ansätze, die mir echt gut gefallen, aber im Zweifel ist er halt auch nicht jetzt der Zehner, sondern wahrscheinlich eher mal, wenn man es positiv ausdrücken will, wahrscheinlich noch der gute Achter, den man so spielen kann. Aber da würde ich auch vollkommen mitgehen, dass uns da eine gewisse Kreativität im Mittelfeld einfach fehlt, da die Bälle zu verteilen und wirklich die Pässe zu spielen, die vorne die zwei Stürmer brauchen. Ich glaube, die machen viel miteinander, viel für sich aktuell. Wenn man da noch jemanden hätte, der wirklich auf einer guten Position 10 oder offensive 8 dann irgendwie spielen könnte, das würde uns nochmal einen großen Schub geben. Da würde ich mich einfach freuen, wenn der Verein hier nochmal aktiv wird. Aber ich glaube, nochmal zu den Gegentoren, die waren mir heute einfach auch viel zu einfach. Also das 1:0 haben wir gerade gesagt, mit diesem einfachen Ballverlust an der Mittellinie. Das 2:0 dann genauso. Da verliert auf dem Linksaußen Rizzuto, der dann, glaube ich, schon eingewechselt war, verliert Rizzuto dann irgendwie.
Genau, der verliert an der Seite den Ball.
Im Aufbauspiel den Ball, und auch da geht es dann wieder schnell. Und das ist dann einfach in der zweiten Liga, gerade natürlich gegen so Gegner von Düsseldorf, dann zu einfach, solche Bälle zu machen und auch ganz, ganz systematisch wahrscheinlich auch für die Saison. Wir verlieren dann da zu einfach die Bälle, kreieren Großchancen für den Gegner und Martin hält. So, normalerweise geht die Situation so weiter, dass der Ball dann geklärt wird und du kriegst halt kein Gegentor. Ja? Du erzeugst für den Gegner große Chancen und die machen sie nicht rein, weil wir einfach so einen super tollen Torwart haben. Und in dem Moment hat es halt heute dann nicht funktioniert, weil nämlich die zweite Chance dadurch kreiert wurde und auch da wieder Rizzuto dann das Kopfballduell im 5-Meter-Raum gegen den großen Düsseldorfer verliert, wo er dann wahrscheinlich auch keine Chance hätte. Da würde ich ihm jetzt wieder dann keine Schuld irgendwie vergeben. Aber so hast du dann halt in der, was war es dann, 81. Minute dann eben das 2:0 gegen dich. Das ist dann halt zu einfach. Und Helge Leonard hat ja heute im Interview bei MDR auch gesagt, ihm hat die Aggressivität gefehlt. Düsseldorf hat uns den Schneid abgekauft. Und da hat er, finde ich, schon recht, weil wir einfach im Mittelfeld die Bälle zu einfach verloren haben. Und dann auch nicht so energisch und kraftvoll aufgetreten sind, wie wir es zum Beispiel jetzt noch in Paderborn gemacht haben, in der ersten Halbzeit. Und ja, uns hier auch dann heute einfach die Effizienz gefehlt hat, die wenigen Chancen, die wir haben, dann eben regelmäßig zu machen. Das hat heute nicht funktioniert.
Genau. Und dann hatten sie uns ja auch noch den Riese kaputt getreten. Das fand ich irgendwie sehr schade. Und was ja aber sehr.
Oder wie Helge sagt, rausgelatscht.
Rausgelatscht, genau. Da wurde raus.
Wir haben uns Riese rausgelatscht.
Das haben sie, das trifft es, glaube ich, auch ganz gut. Also den haben sie ordentlich bearbeitet. Und auffällig war aber übrigens auch, dass sie, als sie ihn rausgelatscht haben, dass der Samson gekommen ist und nicht Gnajacic. Das fand ich spannend, weil ich hatte ganz fest mit Gnajacic gerechnet, weil Samson ja eigentlich nicht der klassische defensive Mittelfeldspieler ist, weil er dafür ja eigentlich einen Tacken zu langsam ist. Wie seht denn ihr das?
Also ich hätte auch eher mit Gnajacic gerechnet, gerade wenn man hier merkt, und das war ja dann so Ende der ersten Halbzeit, dass uns vielleicht so eine Robustheit im Mittelfeld fehlt, die ich ja gerade bei der Figur von Gnajacic ihm dann einfach zurechnen würde, obwohl wir ihn ja dann doch auch noch nicht so oft in Spielen gesehen haben, hat er dann doch eher den langen Lulatsch Samsung dann eingewechselt. Ja, hat nicht funktioniert dann passiert.
Das ist richtig. Ja. Und insofern gilt es einfach auch den nächsten Spielen zu gucken, wie dass wir vielleicht einfach gucken, dass wir wieder mehr Präsenz einfach auch im Mittelfeld ein Stück weit auch bekommen, sodass wir einfach und vielleicht auch ein bisschen mehr Kreativität. Da würde ich mich persönlich sehr drüber freuen. Und ich rechne ehrlich gesagt nicht damit, dass jetzt noch irgendwo der anderen noch ein Halsbringer gekauft wird. Da rechne ich ehrlich gesagt nicht mit davon. Obwohl.
Wo bleibt Zidane?
Ja, Zidane, aber guck mal, Özil, der hat ja auch seinen Vertrag heute aufgelöst bei Arsenal.
Wer?
Özil ist frei. Ja, das ist doch genau der Zehner, den wir brauchen. Ja.
Genau.
Wie alt ist Mesut Özil aktuell?
33.
33, so alt wie ich.
Bestes Fußballalter. Ist doch. Bestes Fußballalter. Also für Aue sollte es reichen. Wir sollten mal Mesut kontaktieren per Instagram und ihm vom minus 10 Grad kalten Erzgebirge überzeugen, dass es genau das Richtige ist, was er jetzt nach wie viel 5 Jahren London und 5 Jahren Madrid braucht. Ja. Sollten wir mal probieren. Lasst uns noch mal kurz Richtung Aufstellung, was mich einfach immer wieder überrascht ist. Wir haben tatsächlich jetzt so eine Grundformation, in der relativ wenig rotiert wird. Und ich bin auch überrascht, dass das nicht geschieht, weil ich eher so von ausgehe, wenn ich mir auch so die Namen angucke, dass wir doch einen relativ breiten Kader haben, im Sinne, dass wir schon so 15, 16, 17, 18 Spieler haben, die gut in das Team reinpassen. Von diesen Möglichkeiten nutzt aber aktuell Schuster relativ wenig. Wir haben so eine feste Formation, die zwei Innenverteidiger. Strauß hat sich links festgespielt, rechts jetzt seit ein paar Spielen Steve Breitkreuz. Dann die zwei Sechser mit Fantrich Riese und vorn Zulinski, Krüger und Testroth. Und dann ist noch die eine Position, die so ein bisschen immer vakant ist, spielt jetzt Hochscheid, spielt Nassarov. Oder wer auch immer. Ich finde, es wird relativ wenig rotiert. Und jetzt stehen wir von einer englischen Woche mit 3 Spielen in 7 Tagen. Was meint ihr? Wird jetzt rotiert bei den nächsten Spielen?
Ich bin mir da ziemlich unsicher. Also ich finde das ja auch bemerkenswert, dass Breitkreuz zum Beispiel Rizzuto verdrängt hat. Also Rizzuto hat ja vorher immer gespielt. Also, aber scheint ja auch so ein bisschen aus dem Tritt zu sein, seit im besten Sinne des Wortes, seit diesem Bochum-Spiel. Also so. Ich sehe da so einen permanenten Abwärtstrend. Ähnlich ist es mit Jan Hochscheid, der ist auch völlig außer Form. Also bei Jan Hochscheid weiß man ja auch nicht, ob es mit seiner Covid-19-Infektion zusammenhängt. Vielleicht hat er wirklich Long-Covid oder so, man weiß es nicht. Also es ist ja nicht so, dass das nur jetzt immer das Alter der entscheidende Punkt ist, dass Jan Hochscheid einfach zu alt ist. Aber so generell frage ich mich zum Beispiel auch seit Wochen, was mit Gaëtan Buschmann ist, warum er einfach nie spielt. Also so,
das stimmt auch, ja.
Das, er scheint ja zumindest immer im Kader zu sein. Und ansonsten Gnajacic, Samson, Baumgart, Jonjic, Zulechner sind natürlich alles auch Leute, die Qualität hätten, in der ersten Mannschaft zu spielen.
Ja. Da hast du gerade jemanden angesprochen. Tom Baumgart war jetzt in der Presse Abwanderungsgedanken, beziehungsweise auch, glaube ich, ein klares Statement von Helge: Baumgart bleibt. Tobias, wie siehst du Tom Baumgarts Rolle aktuell? Warum bekommt er keine Chance bei Schuster in die Mannschaft zu rücken?
Ich glaube einfach, das liegt im Wesentlichen daran, also wir müssten einfach mal, aktuell ist er ja von Jean-Patrick Strauß verdrängt und da müssen wir uns einfach mal die Daten angucken. Sie sind beide etwa gleich alt, sie sind beide etwa gleich groß, mit 1,72 Meter zu 1,75 Meter, also auch noch nicht größer als ich. Sie sind beides Rechtsfüße. Und sie sind auch körperlich beide eigentlich relativ ähnlich. Das heißt, sie sind beide relativ schnell, sie sind beide relativ flink, sie haben eine gute Sprintgeschwindigkeit. Tom Baumgart ist ein bisschen robuster als Jean-Patrick Strauß. Allerdings, wenn man sich mal so Aspekte anguckt, da ist zum Beispiel Jean-Patrick Strauß, ist ein Tacken aggressiver, hat ein Tacken besseres Angriffsspiel und auch ein bisschen bessere Übersicht. Aber der Hauptpunkt, und das wird der Punkt sein, der Tom Raumgart ein bisschen auf die Füße fällt, in diesem doch diesem defensiv ausgerichteten System ist, dass er relativ, dass das nicht so jemand ist, der gerne nach hinten arbeitet. Also dem fehlt so ein bisschen so auch so dieses defensive Bewusstsein und was ihm halt gar nicht liegt, sondern solche Aspekte wie Zweikämpfe und Grätschen. Ne? Also, und er ist, glaube ich, auch im Passspiel schlechter, also aktuell schlechter als Jean-Patrick Strauß. Und gerade dieser Umstand, dass er halt ein relativ schlechter Zweikämpfer ist und sich eher nach vorne orientiert, bricht ihm aktuell in Anführungsstrichen so ein bisschen das Genick. Wenn man sich nämlich mal die Heatmap anguckt von Tom Baumgart und Jean-Patrick Strauß, fällt auf, dass Strauß eher, also wesentlich mehr nach hinten arbeitet und auf beiden Flügeln einfach auch einsetzbar ist. Also das heißt, wie man heute so schon sagt, er ist eher polyvalent einsetzbar. Hinzu kommt auch, dass zum Beispiel Jean-Patrick Strauß wesentlich passsicherer ist. Also zum Beispiel, der hat in allen bisherigen Spielen relativ gesehen in der eigenen Hälfte angekommene Pässe von 82% und in der gegnerischen Hälfte von immerhin noch 61%. Und wenn man dem jetzt zum Beispiel mal Tom Baumgart entgegensetzt, der hat in der eigenen Hälfte zwar auch 82%, hat aber zum Beispiel in der gegnerischen Hälfte halt bloß 48%, was natürlich für einen Spieler schon irgendwie relativ blöd ist, der sich ja eher nach vorne orientiert. Na, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und Jean-Patrick Strauß hat auch merklich bessere Zweikampfwerte. Natürlich haben wir festgehalten, er hat Schwächen in der Defensive, aber ist in diesen Schwächen in der Defensive immer noch besser als Tom Baumgart. Und weswegen Tom Baumgart auf absehbare Zeit mit dieser aktuellen Formation und Marschrichtung einfach relativ wenig auch eine Chance haben wird. Also Tom Baumgart braucht eigentlich jemanden, der hinter ihm noch ein bisschen seine Seite absichert, damit er vorne so ein bisschen wirbeln kann. Na? Also ich weiß nicht.
Das kann ich ja gut nachvollziehen, Tobias, dass die zwei Spieler gut vergleichbar sind, auch von den Werten her. Aber für mich ist Tom Baumgart eigentlich ein offensiver Spieler, ein offensiver Mittelfeldspieler und demnach auch jetzt nicht die perfekte Position für ihn, da links hinten oder rechts hinten die Position, die Strauß aktuell spielt. Also warum nicht Tom Baumgart mal auf die offensive Position eines Nazarovs, Zulinskis, Hochscheid stellen, die aktuell neben Krüger und Destro sozusagen sich gerade das Offensivtrio davon teilen. Warum bekommt für euch Tom Baumgart jetzt in den letzten Spielen nie eine Chance in diesem offensiven Bereich?
Na, ich glaube, weil bei Ben Zulinski einfach vorne das bessere Stellungsspiel hat und einfach über eine wesentlich höhere Schusskraft verfügt. Also, und auch er, den würde ich auch als einen Tacken besseren Zweikämpfer als halt auch einen Tom Baumgart sehen. Und er kann vor allen Dingen, glaube ich, auch besser die Bälle halten als ein Tom Baumgart.
Und noch ein weiterer Punkt, er kann halt auch einfach hinten verteidigen. Also, das war ja auch so, dass er in Paderborn zeitweise rechter Verteidiger gespielt hat. Und ich glaube, das ist das Argument, was du für Strauß auf links bringst, das kann auch für Zulinski auf rechts gelten, dass er sich auch zurückfallen lassen kann und er einfach dann der komplettere Spieler im Spielsystem von Schuster ist.
Ja, und deswegen kriegt Tom Baumgart jetzt eine Chance in der englischen Woche für euch?
Als Einwechsler. Davon bin ich überzeugt, aber nicht von Anfang an.
Ich weiß es nicht. Also ich könnte mir auch durchaus vorstellen, dass mal Gaetan Busmann spielt. Also ich glaube, das geht einfach langsam auch um die Belastungssteuerung, aber wenn man sich jetzt anguckt, Gaetan Busmann hat 49 Minuten diese Saison gespielt, Gnjatic 500 Minuten immerhin, aber zum Beispiel Jonjic ist auch weit unter den Erwartungen an Spielzeit, die man vielleicht haben konnte.
Das ist schon richtig. Und man muss mal sagen, die 49 Minuten, die halt Gaetan Busmann gespielt hat, die werden sicherlich auch jetzt nicht als die besten in seiner Karriere eingehen. Klar, er war lange raus, muss man sagen, aber ich habe ja noch zum allerersten Podcast, habe ich ja gesagt, Gaetan Busmann, das ist unser Königstransfer. Da bin ich bisher böse Lügen gestraft worden.
Bold Prediction.
Ja, ich habe mal geguckt, Baumgart hat ein Spiel gemacht, fast über die kompletten 90 Minuten, ich glaube, in der 85. Spiel, also ausgewechselt worden. Das war das Heimspiel gegen Kiel, was wir 1-1 gespielt haben. Da hat er tatsächlich auf der rechten Außenposition sozusagen gespielt. Also sagen wir mal jetzt so die Breitkreuzposition, wobei hier in der Aufstellung er dann doch eher in die Offensive dann auch gerückt wurde, jedenfalls von dem, der hier die taktische Aufstellung so gemacht hat, aber sozusagen das Pendant zu Strauß hier dargestellt hat, eine 3,0 bekommen hat. Ja, ich glaube sogar die Vorlage gegeben, kann das sein, da zu dem Spiel, wo Krüger dieses Hackentor macht? Mhm. Ich glaube fast sogar, da hat er die Vorlage gemacht. Also ich würde mich einfach für den Typ freuen, wenn er mal wieder ein bisschen mehr Spielanteile bekommt und sei es, dass er irgendwie eingewechselt wird. Ich sehe da auf jeden Fall ein Potenzial. Natürlich auch mal so mit diesem Lokalkolorit sozusagen, dass er da aus der Ecke kommt, finde ich immer ganz cool und ist ein junger Spieler, der, glaube ich, schon einen gewissen Frust schiebt, wenn er hier wenig Einsätze hat und dann eben auch berechtigterweise mit Abwanderungsgedanken spielt. Und ich würde mich freuen, wenn wir ihn da längerfristig im Verein binden können, weil ich schon auf ihn baue, auch so als einen der Nächsten, der eben jetzt, wie vielleicht Strauß in dieser Saison, dann vielleicht Baumgart in der nächsten Saison derjenige ist, der dann einfach den nächsten Schritt auf der spielerischen Leiter, auf der Karriereleiter dann irgendwie macht und sich dann festspielt in diesem Team. Aber dazu gehört es einfach eben auch ab und zu dann doch mal auch sein Können zu zeigen. Und da fehlt mir aktuell einfach so eine Flexibilität in der Aufstellung von Schuster, der eben dann doch fast immer die gleichen 19 Spieler irgendwie spielen lässt, die ja aktuell einfach spielen. Aber schauen wir mal, ich bin relativ sicher, jetzt durch die englische Woche wird da was geschehen. Da wird die hohe Belastung auf jeden Fall dafür sorgen, dass da doch einige raus und andere rein rotieren. Und da bin ich mal gespannt, wie die Mannschaft damit umgeht und wie erfolgreich sie damit umgehen. Wir gucken ja dann gleich mal auf die Spiele, schauen mal, ob die geeignet sind auch für gewisse Rotationen. Das schauen wir uns mal an, aber ja, schauen wir dann einfach mal. Zusammengefasst, die zwei Spiele, zwei Niederlagen, ich glaube Mund abputzen, das hatte auch Helge gesagt, schnell vergessen, die Fehler aufarbeiten, aber jetzt auch nicht zu hoch bewerten. Vorhin schon gesagt, Paderborn, Düsseldorf, das sind die zwei Bundesliga-Absteiger, da können wir auch mal verlieren, gerade wenn, wie in Paderborn, wir eine gute Leistung gezeigt haben, gerade in der ersten Halbzeit und schauen dann nach vorn. Wenn man sich die Statistiken anguckt, in dieser Saison haben wir, ich glaube sogar auch letzte Saison, immer nach zwei schlechten Spielen dann immer auch wieder ein Gutes gezeigt. Also jetzt schon lange nicht mehr irgendwie drei Spiele in Folge verloren. Deswegen gucken wir doch mal ganz optimistisch in die nächsten Spiele. Aber insgesamt hat man vorhin schon so gesagt, das kann man hier nochmal betonen, dieser Effizienzgedanke. Und wenn man sich so verschiedene Analysen anschaut, die es jetzt auch im Netz gibt, die auch immer wieder, wenn man Aue bewertet und uns als Verein sozusagen bewertet, wo wir aktuell stehen, immer wieder stark darauf hingewiesen wird, ist einfach diese brutale Effizienz, die wir haben. Also diese wenig Chancen, die wir kreieren und trotzdem durch diese wenigen Chancen super viele Tore machen, durch die individuellen Qualitäten von Krüger, Destro da vorn und dann doch auch dort entsprechend dagegen relativ viele gegnerische Chancen zulassen, aber trotzdem wenig gegnerische Tore zulassen, weil wir einfach den Topmann Martin Mendl da im Hintergrund haben. Also diese brutale Effizienz, ich glaube, die steht symbolisch für die Hinserie, für die letzte Saison eigentlich schon und jetzt auch wieder für die Hinserie in diesem Jahr und ich glaube, da können wir nur ganz glücklich sein. Ich finde, es hat wenig auch mit dem Trainer zu tun, sondern eher so mit der Mannschaft, die einfach gerade durch diese zwei, drei Top-Spieler, die diese Effizienz jedes Mal an den Tag legen, dass wir uns da echt bedanken können, dass wir diese drei Spieler gerade aktuell im Kader haben.
Ja, jetzt hast du die Zahlen noch gar nicht genannt, die da so kursieren. Also es gibt ja eine Auswertung von Tim von Millanton. Der hat ausgewertet, dass bis zum Stand diese Woche, also vor dem Fortuna-Düsseldorf-Spiel, hat Aue ein um 18 Tore besseres Torverhältnis als nach Expected Goals wahrscheinlich wäre. Und das heißt, 9 Tore mehr erzielt als wahrscheinlich wären. Und hinten hat Martin Mennel 9 Tore verhindert, die wahrscheinlich wären. Und dann wäre das Torverhältnis, was Aue hätte, das war jetzt vor dem Spiel bei 24-18, das wäre dann bei 15-27 und dann kann man sich ja ausrechnen, wo man mit einer schlechten Chancenverwertung stehen würde, auf welchem Platz. Aber ich würde jetzt trotzdem widersprechen. Ich glaube, dass diese Spielweise und die Effizienz gerade doch mit Schuster zusammenhängt, weil wenn Aue halt nicht diese Effizienz vorne im Angriff und hinten in der Verteidigung hätte, müsste der Trainer ja auch mehr reagieren. Also er müsste doch auch mehr umstellen. Er müsste während des Spiels nochmal versuchen, das Spiel umzudrehen. Es ist doch so, dass diese brutale Effektivität total dem Schusterfußball in Anführungsstrichen in die Karten spielt.
Also das absolut, aber das hat ja dann noch nicht zur Folge, dass dass ich hier Dirk Schuster sozusagen dann als den großen Strategen im Hintergrund sehe, der dafür sorgt, dass der Verein oder die Mannschaft effizient spielt. Also das machen dann ja immer noch die Spieler. Also dass natürlich es für Schuster relativ einfach ist, diese drei Positionen, sage ich mal, die wahrscheinlich immer so die ersten sind, die fix besetzt sind, dass eben Mendel natürlich im Tor ist und vorn Krüger-Testro, weil die einfach funktionieren. Ja, das ist die Leistung von Schuster, aber das würde ich mir auch noch zutrauen, die drei Spieler aufzustellen. Dass er natürlich davon super profitiert, dass die drei gerade so super effizient sind. Da finde ich, kann ja Dirk Schuster nichts dafür und da kann er auch nichts sozusagen auch jetzt irgendwie groß machen. Und er kann nur glücklich sein, dass er die drei hat, weil sonst, wie du gesagt hast, müsste er agieren, müsste er im Spiel mehr umstellen, wenn es eben nicht so funktioniert, wenn Aue verstärkt immer mal wieder mit ein, zwei Gegentoren hinten drin ist, dann müsste er agieren und dann müsste man dann eben sehen, welche Trainerqualitäten er hat. Das muss er aktuell in den Spielen in dieser Saison so nicht tun und das ist dann aber ja eher nur eine Reaktion und die muss er nicht zeigen hier. Eine Aktion, die dann festmacht, dass Aue gerade zur Effizienz spielt, die sehe ich so beim Trainer nicht. Aber klar, sagen wir mal, fällt es ihm natürlich leicht, wenn wir gerade aktuell so viel Tore machen und so wenig Gegentore durch Mendel verhindern können, dann fällt es auch dem Trainer leicht, die Mannschaft zu motivieren und die Mannschaft aufzustellen.
Aber also würde nicht dieses ganze Spielkonzept ohne die Effektivität total sozusagen vor die Wand gehen, also so.
Absolut, genau, aber genau, aber das ist ja auch wieder das Glück einfach, dass es so funktioniert. Also Schuster hat Krüger nicht gekauft und Schuster hat das Thron nicht gekauft und Schuster hat Mendel nicht gekauft. Die gibt es einfach und da kann er einfach glücklich sein und sich glücklich schätzen, dass in dieser Mannschaft gerade diese drei Spieler so besetzt sind und so performen, wie sie es tun.
Ja, was mir ein bisschen Sorgen macht, ist, dass man ja seit dem Darmstadt-Spiel, das hatten wir auch im Vorgespräch schon besprochen, kein Spiel mehr zu Null gemacht hat. Also eigentlich, Mendel verhindert halt viele Tore, aber so dieses mal vor einem 0-0 hinten heraus aufzubauen, das ist ja schon auch ein bisschen verloren gegangen, was ja auch Aue jahrelang ausgemacht hat, dass man lange versucht hat, die Null zu halten, sondern es ist ja dann auch das einfach, dass man viel zulässt. Ne?
Ja, also ich glaube einfach, wir leben gerade von diesen Spielern, von der Effizienz dieser wenigen Spieler tatsächlich. Wahrscheinlich ist dann doch die Bank nicht so qualitativ gut, dass sie da den großen Druck machen kann, mal weniger auf diese von dieser Effizienz abhängig zu sein oder vielleicht auch nur von diesen zwei offensiven Spielern abhängig zu sein, sondern wirklich mehr Aktionen in gerade der Offensive machen zu können. Alle Daumen drücken, dass alle gesund bleiben und ja, im Zweifel auch nicht weggekauft werden. Und, das hatte ich beim letzten Mal schon gesagt, etwas perspektivisch gucken, wie gehen wir denn damit um in der nächsten Saison, wenn vielleicht also einer mal mindestens weg ist, da gucke ich auf Florian Krüger, selbst bei Paco Destro, hatte ich schon beim letzten Mal gesagt, ja, der muss auch gucken, welche Chancen sich vielleicht in der Sommerpause für ihn noch aufbauen. Und dann kann es schon mal schnell gehen. Und dann sieht es halt echt düster aus, wenn wir einfach diese effizienten Spieler so nicht mehr bei uns haben. Schauen wir mal nicht zu schwarz und sehen Sie das Positive an. Wir fassen zusammen, 16 Spieltage sind vergangen, 22 Punkte haben wir aktuell. Wir stehen so auf Platz 8, 9. Da kommt es jetzt noch auf die Spiele drauf an, die jetzt noch an dem Spieltag passieren. Nach oben, nach unten, vollkommenes Mittelfeld und ich glaube, da kann man ja auch wieder einen Strich drunter machen. Alles gut, alles positiv, eine gute Saison, die wir hier spielen. 8 Punkte nach oben auf den Aufstiegsplatz, 8 Punkte nach unten auf den Relegationsplatz. Damit können wir doch alle zufrieden sein. Dass es so weitergeht, das wird zu beweisen sein in den nächsten Spielen. Und da hast du, Tobias, dir schon wieder unseren nächsten Gegner angeschaut. Für uns geht es weiter im nächsten Spiel am kommenden Freitag in Osnabrück. Auswärtsspiel beim Aufsteiger.
Genau, am 22.01.2001 wird an der Bremer Brücke um 18:30 Uhr das Auswärtsspiel des VfL Osnabrück gegen unseren Erzgebirge Aue angepfiffen. Und diese Partie hatte es insgesamt 18 Mal schon gegeben, und zwar 4-mal in der Regionalliga Nord, 8-mal in der zweiten Bundesliga, 2-mal im DFB-Pokal und 4-mal in der dritten Liga. Und das Pendel schlägt leicht in Richtung VfL Osnabrück. Und zwar 8-mal haben sie gewonnen. Es gab 5 Unentschieden und es gab 5 Siege von Aue. Und 23 Tore hat dabei Osnabrück geschossen, 17 hat dabei Aue geschossen. Und ich stelle jetzt mal ganz kackdreist die These auf: Der VfL Osnabrück ist zu Hause genauso schwach, wie wir auswärts schwach sind. Also das heißt, wir haben praktisch alle Chancen. Zu Hause gab es insgesamt, also stand heute 7 Spiele bei 2 Siegen, einem Remis und 4 Niederlagen. Und sie haben nur 9 Tore geschossen, aber 13 Tore bekommen. Auswärts sieht es ein bisschen besser aus, gab es 8 Spiele zu 4 Siegen, 3 Remis und einer Niederlage. Und da haben sie 11 Tore geschossen und nur 8 Tore bekommen. Genau. Und sie spielen in einem handelsüblichen 4-2-3-1-System. Das habe ich ja jetzt schon ein paar Mal vorgestellt. Und wir gucken uns mal ein bisschen näher auch wieder die Statistik an. Sie schießen zu Hause relativ wenig Tore. Und sie bekommen zu Hause, wenn sie natürlich so viele Spiele verloren haben, natürlich auch mit mehr Gegentore, als dass sie Tore geschossen haben. Und das ist sicherlich auch ein bisschen auch die Chance von Aue, sodass man im Wesentlichen sagen kann, hier einen Punkt mitzunehmen ist durchaus im Bereich des Möglichen. Aber sie haben natürlich sich zu Beginn der Saison haben sie einen richtig super Einkauf gemacht mit dem Sebastian Kerk, der 7 Tore geschossen hat und 5 Vorlagen gegeben hat, also insgesamt 12 Scorerpunkte hat. Und dieser Mann zeichnet sich nicht unbedingt durch besondere Schnelligkeit, nicht durch besondere Beweglichkeit aus. Und faire Zweikämpfe und Grätsche und Aggressivität sind auch nicht so seins. Aber er ist ein super Flankengeber. Er hat hammerkrasse Freistöße für die zweite Liga. Hat auch einen super Fernschuss und hat auch eine super Schusskraft. Also insofern, auf Sebastian Kerk wird auch oft aufzupassen sein, ist aus meiner Sicht ihr bester Spieler, den sie haben. Und Spiele im Osnabrück, am Freitagabend bei richtigem Schiedwetter. Das wird, da möchte ich, glaube ich, niemanden beneiden. Aber ich freue mich schon sehr, sehr auf das Spiel, weil ich schon denke, dass Aue da die Chance hat, zumindest da ein Unentschieden zu holen. Und wenn man sich jetzt mal Stand heute guckt, die haben die letzten 4 Auswärtsspiele haben die letzten 4 Spiele verloren. Aue hat oder haben die letzten 4 Heimspiele verloren und Aue sozusagen hat die letzten 2 Auswärtsspiele auch verloren. Insofern glaube ich, wird es sicherlich ein unentschieden Spiel werden. Oder wie seht ihr das?
Ja, die Frage ist, ist ein Unentschieden genug für uns, Martin?
Gute Frage. Ich würde da ein bisschen qualitativer dran gehen. Also du musst mal schauen, gegen wen sie gewonnen haben. Sie haben gegen Sandhausen gewonnen, sie haben gegen Braunschweig gewonnen, sie haben gegen St. Pauli gewonnen und zwar auch gegen Kiel und gegen Hannover, aber so das. Also die Siege, die sie geholt haben, die muss man ja schon fast holen. Also gegen Kiel zu gewinnen, war sicherlich überraschend auswärts. Aber sie sind faktisch einfach in einem Abwärtstrend seit sagen wir mal, Ende November. Also es ist, da haben sie nur noch gegen schwächere Mannschaften gewonnen und sonst alles verloren. Und ein Unentschieden ist dann eigentlich nicht genug. Vor allen Dingen, das ist ja schon die Qualität Gegner, die du schlagen musst, auch mal auswärts. Und ja, also ich habe keine guten Erinnerungen an Osnabrück. Ich glaube, war 2-mal da, 1-mal unentschieden und 1-mal 0-3 in deinem Pokal verloren, als sie auch noch Drittligist waren. Und das war auch ein bisschen unangenehm da, das Publikum, ehrlich gesagt. Aber vielleicht ist auch das Problem, dass sie gerade das Publikum nicht haben, weil das Stadion ja schon auch so ein bisschen davon lebt, dass die Zuschauer sehr nah dran sind. Die berühmte Bremer Brücke und das ja sicherlich auch ein Standort ist, der ziemlich enthusiastisch ist.
Wie ist dein Tipp, Martin?
Ich sage natürlich, dass Aue 2-1 gewinnt.
Tobias?
Ich sage, es wird ein 1-1 geben.
Ja, da schließe ich mich mal an. Es wird wahrscheinlich leider nur ein 1-1 werden, aber es ist mal wenigstens dann sozusagen das Ende der jetzt 2 Spiele-Niederlagenserie. Wir kommen gleich noch drauf auf das Programm, was dann danach noch auch kommt. Also aber vielleicht auch dann über, das ist schon knackig.
Einen Punkt habe ich noch.
Gefühlt, ein Punkt zu wenig, aber sagen wir mal, mit einem Punkt können wir dann erstmal zufrieden sein. Wir sollten nicht verlieren, weil das ist dann schon eher schwierig.
Da hat er doch einen Punkt, Martin.
Also ein Punkt wäre, dass sie ja auch am Montagabend erst in Hamburg spielen. Und wenn man dann mal überlegt, die fahren dann um 23 Uhr, 24 Uhr zurück, dann sind sie um nachts irgendwann wieder in Osnabrück, dann ist der Dienstag schon mal nur Regeneration und dann hat Aue einfach jetzt nochmal 2 Tage mehr Vorbereitungszeit und Osnabrück ist dann vielleicht auch körperlich nicht in der guten Verfassung. Und man muss ja schon sagen, dass der Auftritt gegen die Würzburger Kickers im letzten Spiel grottenschlecht war. Und ja, keiner so richtig weiß auch, wie sie in Kiel gewonnen haben.
Ich ändere meinen Tipp. Ich sage 0-1 für Aue, Tom Baumgart in der Nachspielzeit.
Es wäre ihm, sehr zu wünschen.
So, nächstes Spiel, Heimspiel gegen den letzten Würzburger Kickers. Da muss doch aber wenigstens mal ein Sieg drin sein, oder?
Ja, also ein bisschen, also ich mach so, wie ich es gerne mache. Und zwar, es gab bisher 5 Spiele gegen die Würzburger Kickers, 2 in der dritten Liga, 3 in der zweiten Bundesliga. Das Pendel schlägt leicht für Erzgebirge Aue. 2 Siege, 2 Unentschieden und 1 Sieg für die Würzburger Kickers bei einem Torverhältnis von 7-3. Es ist so, ich lege mich fest und da möchte ich jetzt auch nicht despektierlich sein. Die Würzburger Kickers haben Stand jetzt nicht die Qualität, um die zweite Liga zu halten. Sie haben eine Auswärtsbilanz, die ist ein bisschen zum Gruseln, sag ich jetzt mal. Es gab 1 Sieg und 6 Niederlagen bei 7-16 Toren, sind aber halt auch nur zu Hause unwesentlich besser, bei 1 Sieg, 3 Remis und 5 Niederlagen. Und sie sind sozusagen so, sie sind hinten offen wie ein Scheunentor. Also selbst ich könnte da vielleicht mal treffen. Oh Gott, nee, die Aussage fliegt mir bestimmt wieder irgendwann um die Ohren. Aber definitiv ist es eine Mannschaft, die enorm auswärts schwach ist, die praktisch auch auswärts relativ selten trifft und auch relativ viele Gegentore bekommt. Sie haben halt auch nicht so wirklich den großen Starspieler. Rich Munsi, ja, stimmt, aber das stimmt. Ist halt so ein bisschen, aber Rich Munsi, so gerne ich ihn habe, erlebt er eher mehr von seiner Physis und von seinem unbedingten Einsatz und ist, aber war auch im Auge schon ab und an so ein kleiner Stolperkönig, obwohl ich ihn sehr gerne gehabt habe. Ich konnte mich da mit ihm sehr identifizieren. So ein bisschen, könnt ihr euch noch an ein Spiel erinnern, wo Rich Munsi unmittelbar vom leeren Tor stand und vorbeigeschossen hatte? Da kann ich Ihnen sagen, da waren Rich Munsi und ich uns Das hätte ich auch geschafft. Also ich habe die Geschichte, glaube ich, schon mal erzählt, jetzt hieß sie trotzdem gerne. Beim Schulsport war ich immer nur Dr. Blutgrätsche, weil ich hinten alles abgeräumt habe mit einer Blutgrätsche und auch niemanden geschont habe, aber da vorne, das war, man hat mich einmal ein Tor schießen lassen, damit ich wenigstens einmal im Schuljahr ein Tor mache, aber ansonsten, aber das war eher so ein sozialer Akt und die haben doch jetzt diesen neuen Stürmer geholt, die haben das sich jetzt von Freiburg 2 geholt. Mir ist gerade vor lauter Schreck auch direkt jetzt der Name.
Thieringer.
Und das ist so ein bisschen so ein kleiner Hoffnungsträger, würde ich fast schon sagen. Und das ist auch eher so einer, der relativ stark ist, der eine relativ gute Schusskraft hat, der einen relativ, relativ guten Abschluss hat und auch ganz, ganz passables Stellungsspiel. Und der aber halt auch nicht unbedingt der Schnellste und auch nicht unbedingt der Beweglichste ist. Also ist eher so einer, den haben sie sich mal, glaube ich, eher so auf Verdacht geholt. Entweder er schlägt ein oder er schlägt eben nicht ein. Aber das ist so ein bisschen auch gerade so ein bisschen so der Hoffnungsträger. Aber
haben sie auch noch Strotik geholt, ne? Von Paderborn.
Von Paderborn, den habe ich aber, glaube ich, noch nicht spielen sehen.
Doch, der hat gespielt am Freitag gegen Braunschweig.
Der hat gespielt am Freitag. Aber auch da muss man natürlich sagen, ich habe mir das Spiel ja angeguckt. Sie waren am Ende 2 Mann mehr und haben es halt auch nicht geschafft, da die Abwehr halt auch zu überwinden. Oder klar, sie hatten Pech, da gab es auch einen Pfostenkracher und der Fasic, der war auch gut drauf, aber naja, das hättest du halt auch mal gewinnen können. Aber so aus der Ferne ist es natürlich auch immer einfach, darüber zu sprechen, wenn man es halt selber nie auf dem Platz steht und selber auch nie so der Profi ist. Na, deswegen, also ich denke, gegen Würzburg, das musst du gewinnen. Da lege ich mich fest.
Dein Tipp?
3-1.
3-1, Martin?
Ja, ich sag 3-1, ja.
komm, 2-1. Ich hab schon 2-1 für dich hingeschrieben.
Ja, dann schreib 2-1 auf, aber ich hätte jetzt auch noch gesagt, sie haben halt auch noch Bernhard Trares als Trainer geholt, der jetzt auch kein super schlechter Trainer ist. Aber, also du hast schon recht, was soll ihnen Hoffnung machen, wenn sie halt nicht mit 2-Mann-Überzahl gegen Braunschweig gewinnen und wenn sie auch dieses Nachholspiel gegen St. Pauli so grottenschlechter vergeben, also so, das ist, du musst dann ja auch irgendwann mal die Trendwende schaffen, ne? Und man hätte jetzt ja vielleicht sagen können, also sie haben jetzt gegen Osnabrück gewonnen und dann gewinnen sie vielleicht nochmal hintereinander, um nochmal so ein bisschen halt Hoffnung auf eine Serie zu haben, aber es spricht schon sehr viel dafür, dass sie absteigen. Ja.
Und also man muss
ja
auch
mal
sagen,
sehr gespannt auf genau auf dieses Spiel, weil ich gern auch mal unsere eigene Mannschaft sehen würde, wie sie gegen so einen Gegner gerade zu Hause auch spielen, weil sie da ja dann schon relativ deutlicher in der Lage sein sollten, das Spiel zu gewinnen und als Gegner hier auftreten sollten, die gegnerische Mannschaft voll im Griff haben. Ob sie das können, gerade in so einem Dienstagabendspiel, es ist dunkel, Flutlicht, wahrscheinlich liegt auch noch Schnee. Da bin ich echt mal gespannt, wie da unsere Mannschaft auftritt, eine qualitativ schlechtere Mannschaft zu versuchen, in den Griff zu kriegen und spielerisch zu besiegen. Da bin ich mal ganz gespannt. Ich glaube auch, es funktioniert, aber es wird dann trotzdem doch das schwere Spiel. Ich bleibe mal bei meinem 1-0-Tipp, wie aus dem Osnabrück-Spiel. 1-0 gewinnen wir in Osnabrück und das zweite gewinnen wir auch 1-0 gegen Würzburg. Und dann, englische Woche, ich habe es gesagt, geht es dann schon drei Tage später am Freitag schon wieder weiter mit dem nächsten Auswärtsspiel, nämlich in Fürth. Und die liegen uns doch eigentlich, Tobias, oder?
Naja, eigentlich nicht. Zumindest, also die letzten Spiele schon, aber es gab immer 30 Spiele gegen Fürth, zwei im DFB-Pokal, ein Testspiel und 27 Spiele in der zweiten Bundesliga. Und von denen hat Kräuter Fürth immerhin halt auch 13 gewonnen. Es gab 9 Unentschieden und demzufolge auch eine 8 Siege für Erzgebirge Aue bei einem Torverhältnis von 47-35.
Man muss also jetzt aber auch sagen, dass es ja auch das Team ist, wo Aue am häufigsten gegen gespielt hat in der zweiten Liga.
Das ist richtig, ja. Da hast du natürlich recht. Mal tatsächlich, auch wenn du es bestimmt sagen wirst, Martin, ich soll wieder qualitativer rangehen. Fürth ist zu Hause schlagbarer als auswärts. Also tatsächlich.
Doch mal eine Ansage.
Ja, das ist genau. Fürth ist zu Hause schlagbarer als auswärts. Und die spielen vor allen Dingen auch eine ganz krasse Taktik. Die spielen nämlich ein 4-3-1-2-System. Und welche Mannschaft ist mit einem 4-3-1-2-System Meister geworden? Wisst ihr das?
Hast du nicht Dänemark oder sowas gesagt?
Also die Dänen haben damit auch lange gespielt. Die sind damit sogar, also in den 90ern, sind damit bis auf Platz 2 der Weltrangliste vorgestoßen. Aber wir reden von der deutschen Meisterschaft.
Werder Bremen.
Werder Bremen, schön wäre es gewesen. Es ist Wolfsburg. Und zwar mit ihrem magischen Dreieck Misimovic, Dzeko und Graffite. Und das ist die 4-3-1-2-System ist eine klassische Kontertaktik mit einer richtig starken Defensive. Das heißt, du hast 4 Verteidiger, du hast 3 defensive Mittelfeldspieler und es lebt ganz stark praktisch von ihrem Zehner. Und der Zehner, der spielt auch eine ganz starke Saison. Es ist nämlich Sebastian Ernst. Sebastian Ernst hat, glaube ich, relativ viele Scorerpunkte, ich glaube so 15. Und der Mann ist einfach relativ schnell, ist mega beweglich und man kann ihn auch als Mr. Pferdelunge bezeichnen. Weil der einfach läuft, dieser Mann. Ich weiß gar nicht, wo der das alles hernimmt. Und es ist auch ein relativ guter Dribbler und auch ein sehr, sehr gutes und auch jemand, der ziemlich gute Kurzpässe spielen kann und passt damit wie Arsch auf Eimer auch in das 4-3-1-2-System. Aber sie haben natürlich auch andere wahnsinnig gute Spieler. Zum Beispiel Rigotta haben sie zum Beispiel. Haben wir auch relativ gute Verteidiger. Also ich glaube, das wird kein Spaziergang werden gegen Kräuter Fürth. Na, also wo man halt auch sagen kann, sie schießen halt auch relativ viele Tore und stehen hinten halt auch relativ stabil und sie sind, glaube ich, auch die Lattenkönige oder die Aluminiumkönige, weil sie haben, glaube ich, schon über ein Dutzend Mal ja schon Latte und Pfosten getroffen. Das heißt, wäre nur die Hälfte davon reingegangen, würde ich jetzt mal die These aufstellen, wären sie jetzt Tabellenführer. Also es wird definitiv kein Spaziergang werden. Und auch noch lustiger Funfact, Kräuter Fürth ist aktuell auch das notenbeste Team. Also mit einem Gesamtnotenschnitt von 3,5. Und was natürlich, also 3,05, Entschuldigung, von 3,05, was natürlich auch echt eine Ansage ist.
Ich habe gerade mal geguckt, wir können ja jetzt auch sogar schauen, weil die Rückrunde beginnt ja dann mit dem Spiel vorher gegen Würzburg. In der Hinrunde haben wir am zweiten Spieltag gegen Fürth zu Hause 1-1 gespielt. Da hat auch genannter Ernst das 0-1 gemacht. Krüger hat dann den Ausgleich gemacht. mit seinem, ich glaube dann damals schon zweiten Tor im zweiten Spiel. Aber hier kurz Zusammenfassung des Spiels Aue gegen Fürth. Fürth war über die gesamte Spielzeit die bessere Mannschaft. Also da hat man auch schon wieder gesehen, die Effizienz hat hier für uns gesorgt, dass wir einen Punkt geholt haben. Aber auch da war schon Fürth relativ stark und das haben sie dann doch auch in den Folgespielen gezeigt, dass mit ihnen in der diesjährigen Saison zu rechnen ist.
Glaubst du, dass sie aufsteigen?
Ja, das genau. So wie es jetzt aktuell läuft, werden sie auf jeden Fall lange Zeit da oben mit dran spielen. Aber Tobias, für deinen Statistikausblick in das System 4-3-1-2 und du sagst, das ist für Mannschaften, die Kontermannschaften sind, die eher stark in der Defensive sind, das wäre ja dann auch ein System für uns. Nur, dass uns einfach dieser starke Zehner fehlt. Und da würde ich ja aber sagen, Mesut, wie sieht's aus? Wenn wir Mesut auf die 10 setzen, dann spielen wir das Meistersystem 4-3-1-2, oder?
genau. Da müsste man bloß noch Mesut vom Erzgebirge überzeugen. Und vielleicht auch das Erzgebirge von Mesut.
Wie tippst du, Martin? 2-1, wieso frage ich so blöd, ne?
Nein, also ich denke was mal auswärts 1-1.
Auswärts 1-1.
Also ich sehe das nicht, dass Aue da sehr große Siegchancen hat.
Ja.
Aber ich meine, am Ende ist es wahrscheinlich gar nicht so unwahrscheinlich, dass man dann doch irgendwas mitnimmt, weil man ja sich tendenziell immer gegen die spielstärkeren Gegner auch leichter tut. Ja. Und Fürth ist ja auch so ein schlagbares Team eigentlich für Aue.
Ich sag auch ein 1-1.
Da seid ihr ja ganz optimistisch und lasst Aue in der englischen Woche ohne Niederlage rausgehen. Martin, du würdest ihnen 7 Punkte zutrauen aus 3 Spielen. Tobias, du würdest ihnen 5 Punkte aus den 3 Spielen zutrauen. Ich sage, in Fürth ist dann auch gerade in der englischen Woche für uns doch aber wieder insgesamt gerade nichts zu holen. Das werden wir wahrscheinlich verlieren, 2-0 und demnach bei mir in meiner Logik mit 6 Punkten aus 3 Spielen herausgehen.
Was auch Hammer wäre.
Ja, dass die nächsten 3 Spiele super wichtig für uns sein werden, oder ich reduziere es mal auf die nächsten 2 Spiele jetzt in Osnabrück und gegen Würzburg, lässt sich belegen mit dem Blick auf den Spielplan. Weil nach den 2 Spielen, die wir jetzt vor der Brust haben, gegen dann doch eher wahrscheinlich qualitativ Mannschaften, die eher im unteren Bereich der Tabelle anzusiedeln sind, spielen wir dann, wie angesprochen, in Fürth, und ich zähle mal nur auf, dann kommt das Heimspiel gegen HSV, dann spielen wir in Heidenheim, wo für uns nie was zu holen ist, dann kommen die starken Bochumer zu uns ins Erzgebirge, dann müssen wir nach Kiel fahren, wo dann doch der ein oder andere auch schon mal mit einer Niederlage nach Hause gefahren ist, und dann spielen wir gegen Hannover, Darmstadt, das sind so die nächsten 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Spiele, also 7 Spiele, wo ich jetzt mal gefühlt, ich habe jetzt die Tabelle nicht im Blick, aber das wahrscheinlich auch die ersten 7 der Tabelle sein werden, das ist schon ein knackiges Programm, und ja, umso wichtiger werden jetzt einfach die Spiele in Osnabrück und gegen Würzburg, dass man da wenigstens auch nochmal ein paar Punkte holt, um dann doch auch mit einer gewissen Ruhe und mit einer gewissen Selbstverständlichkeit und mit einem gewissen Selbstvertrauen auch in die Spiele gehen kann, um dann hier die ein oder andere Überraschung dann auch noch mit einzuholen. Aber ansonsten wird das schon ein sehr knackiges Winterprogramm bis in den Frühling hinein. Da hat uns, glaube ich, der Spielplan jetzt keinen großen Gefallen getan. Aber nichtsdestotrotz, wir können, glaube ich, happy sein über die Punkte, die wir geholt haben. Auch aus den Spielen haben wir gerade in der Hinrunde einige Punkte geholt. Und im Endeffekt ist es dann vielleicht auch der Mannschaft zuzutrauen, aus dem schweren Restprogramm dann hier noch die restlich notwendigen Punkte zu holen. Gut, was haben wir noch auf der Agenda? Wir haben unseren Helge der Woche. Wir kreieren in jeder Sendung den Helge der Woche, und wenn man jetzt mal auf den Output von Helge in den letzten 2 Wochen schauen darf, dann sieht man relativ wenig, was da in den sozialen Medien oder in der Presse von ihm kam. Helge macht vielleicht Mittagsschlaf oder ist aber so aktiv auf dem Transfermarkt, dass er scoutet und Videos anguckt, vielleicht auch schon mit Mesut einfach in den Vertragsverhandlungen ist. Da kommt relativ wenig, aber jetzt zum Spiel gab es ein Interview mit René Kindermann vom Sport im Osten im MDR, wo er nochmal Auskunft gegeben hat zum Spiel, beziehungsweise auch zur aktuellen Situation nach den 2 Niederlagen aus den letzten 2 Spielen. Martin, du hast ja auch Interview angehört.
Genau, also es war erstmal ein Rückblick auf das Spiel gegen Düsseldorf, und da ist mir hängen geblieben, wir müssen einfach so eklig spielen wie die, dann wäre hier was drin gewesen. Und dann ist er auch noch darauf eingegangen, dass ja heute einige Zuschauer auch im Stadion waren, also keine Zuschauer, sondern eigentlich Helfer, die geholfen haben, den Schnee wegzuschippen. Und da hat er gesagt, Kompliment an die Fans, die ja mitgeholfen haben, weil das ja auch in sozialen Netzwerken und auf Portalen da eine Diskussion gab, was da diese Leute machen und sind das jetzt die Ultras, sind die in den Stadien gekommen? Und ja, ich finde das da auch ein bisschen albern, dass man sich darüber echauffieren kann, dass da ein paar Helfer sozusagen als Belohnung fürs Schneeschippen, was sie freiwillig gemacht haben und wahrscheinlich auch unbezahlt oder ziemlich sicher unbezahlt, dann mal ein Spiel im Stadion sehen dürfen in der aktuellen Situation, wo man ja auch einfach offiziell im Stadion haben darf. Also so.
Hat sich da jemand echauffiert?
Na, also in verschiedenen Netzwerken habe ich das schon gelesen. Das
ja, okay.
Ja, also das war ja zum Teil wieder unterste Kante. Da wurde in einem Kommentar wurde auch vom Failed State Sachsen gesprochen und sowas. Also das war ganz krass.
Die Leute waren jetzt eh da und hatten klar, eh Kontakt in Anführungsstrichen zu Leuten und dann sollte klar, man doch einfach mal fünf gerade sein lassen und wir haben, glaube ich, einfach gerade wichtigere Probleme.
Da kommt mir gerade eine Idee, habt ihr Dienstagabend Zeit?
Ja, du meinst zum Schneeschippen?
Hm. Ja. Ja, wir fahren zum Schneeschippen nach Aue.
Ja, das ist ja wieder Mobilität. Ach so, ich darf ja auch gar nicht hin. Ich habe ja hier 15 Kilometer Rechnerregel.
Geht bei dir? Potsdam ist über 200?
Mhm.
Ja. Tobias, wie sieht es in Dresden aus?
Bei Dresden ist die Inzidenz, glaube ich, bloß bei 150.
Ach nee, wobei, hattet ihr nicht sachsenweit, dass sachsenweit schon seit Dezember die 15-Kilometer-Regel gilt?
Na, ich glaube schon, warte.
Ja,
also ich glaube schon. Okay, auch, dann seid ihr zwei raus. Dann rufe ich jetzt ganz offiziell die Offiziellen des Vereins hiermit an. Ich melde mich freiwillig für einen Chip-Dienst am Dienstag, 26.01. gegen Würzburg oder gegen HSV. Gegen HSV würde es sich vielleicht anbieten. Da kann ich mit dem Mannschaftsbus dann gleich vom HSV mit runterfahren.
Für geschäftliche Reisen.
Ich würde mich anbieten zum Schneeschippen.
Für geschäftliche Reisen darfst du ja auch im Hotel übernachten.
So sieht's aus. Blauer Engel reserviert mir schon mal die Suite.
Die Präsidenten-Suite.
Sehr gut. Wer nicht mehr in der Präsidentensuite im Blauen Engel übernachten wird, ist auf jeden Fall beruflich Jörg Dahmann. Jörg Dahmann ist kein Kommentator mehr von Sky. Wie findet ihr das, Tobias und Martin?
Ja, also ich finde es berechtigt, auch wenn er auch immer nur so null Entschuldigungen gibt. Das finde ich ja das Schlimme, dass er sich nicht so, also er versucht sich ja nicht zu rechtfertigen, aber er entschuldigt sich ja immer nur so. Ja, so, dass es keine Entschuldigung ist, das finde ich das Schlimme an ihm. Oder dass er dann über Sophia Tomalla sagt, ja, also Mia Tomalla fand's witzig, aber was ist daran witzig? Also so, nur wenn jemand irgendwas witzig findet, kann es ja trotzdem sexistisch sein. Und das ist ja auch nicht der erste Ausfall von ihm. Deshalb finde ich es gut, aber es steht natürlich, er wird es jetzt immer so darstellen, als wenn das natürlich nicht in dem Zusammenhang mit dem Fehlverhalten steht.
Kann es nicht einfach damit in Zusammenhang gebracht wird, dass er einfach ein mega schlechter Moderator ist? Also ja, damit bringe ich es einfach in Zusammenhang.
Er ist einfach so ein bisschen wie der peinliche Onkel aus dem Fernsehen. Also, und das Schlimme ist halt auch so, er erzeugt halt bei mir auch so 90er oder Anfang der 2000er Flashbacks, wofür man ihn halt irgendwie kennt, die Auswechslung da beim Spiel von Kaiserslautern oder so. Und da ist er auch, also ich glaube, er ist einfach auch in der Zeit stehen geblieben.
Ja, schwierig. Wir haben wir haben jetzt ganz vergessen, also Helge der Woche wollten wir jetzt kreieren und sagen, wir sind über die Zuschauer- und Chip-Aktion etwas drüber hinweggegangen. Wir wollen es nochmal kurz festhalten. Also Helge der Woche, das Interview mit René Kindermann und Helge kommentiert nochmal die Aktion unserer Ultras und der Fans, die sich hier aktiv gezeigt haben im Schneeschippen, was wir super toll finden. Deswegen, Helge der Woche geht vielleicht jetzt stellvertretend an die Fans, die heute im Stadion waren und den Schnee weggeschoben haben.
Genau. Wirklich klasse und wirklich richtig cool.
Genau. Dahmann ist weg. Was mir auch noch aufgefallen ist, gerade bei diesem Interview mit René Kindermann, vielleicht hat es der eine oder andere auch gesehen, wir können sie auch noch verlinken bei uns in den sozialen Kanälen. Nachdem die beiden sozusagen Kindermann und Leonhard das Spiel so besprochen haben und wie es gelaufen ist und welche Lehren jetzt der Verein oder die Mannschaft aus diesen zwei Niederlagen ziehen soll, gibt dann René Kindermann vom MDR noch einen sehr positiven Ausblick auf das nächste Spiel, weil er nämlich sagt, im nächsten Spiel kommt ja euer Lieblingsgegner und macht euch nichts draus, auch wenn ihr jetzt zwei Niederlagen hattet. Im nächsten Spiel kommt ja euer Lieblingsgegner, ihr fahrt nach Fürth am kommenden Freitag. Und Helge geht auch darauf ein, ja, das kann man ja so sehen, ist aber trotzdem ja ein sehr schwieriger Gegner und Leitl ein toller Trainer. Also nicht so einfach nehmen, das wird schon ein schwieriges Spiel, hahaha. Und René Kindermann dann auch, ja, aber trotzdem Fürth, die sind doch schlagbar, wir drücken euch beide die Daumen und beide gehen danach auseinander. auseinander und das Interview ist vorbei. Und ich bin so ein bisschen mit offenem Mund da stehen geblieben und habe gleich mein Handy genommen und habe auf den Spielplan geguckt und gesagt, Fürth, das nächste Spiel ist
doch
nicht
Aber Helge Leonard hat doch gesagt, in 2 Wochen, sagt er dann irgendwann so am Rande. Und es wird trotzdem drüber hinweg geredet. Also so.
Ja, aber also irgendwie, dass René Kindermann da irgendwie den Spielplan durcheinander haut und irgendwie keiner eingreift und sagt, oder im Zweifel jetzt auch irgendwie dieses Video immer noch online ist, wo sie über das nächste Spiel Fürth dann irgendwie sprechen, wo ja dann doch nochmal 2 Spiele irgendwie dazwischen sind, die jetzt auch nicht ganz unwichtig sind. Ja, auch spannend, welchen Einblick MDR hier in den Spielplan der zweiten Liga hat. Aber
sie haben ja die Rechte, nicht?
Sei es drum.
Vielleicht können sie mehr über Dynamo berichten.
Oder über Zwickau oder Magdeburg.
Das stimmt. Okay, liebe Leute, dann wären wir soweit. Habt ihr noch etwas, was wir bisher nicht angesprochen haben, was noch vergessen wurde?
Ich interessiere mich für die Meinung der Leute, ob sie Team John Patrick Strauß sind, ob sie Team Tom Baumgart sind oder ob sie Team Gaëtan Bouzemann sind. Also schreibt mir gerne oder schreibt uns gerne eure Meinung, gebt uns gerne Feedback, schickt uns gerne auch Audioschnipsel, pipapo. Und wir können das dann vielleicht auch in der nächsten Folge einfach auch nochmal bearbeiten. Sagt uns eure Meinung.
Martin, hast du noch etwas, was die Fans und Hörer diskutieren sollen können, wo du eine Rückmeldung gerne erhoffst?
Nö, ich bin eigentlich gerade ganz zufrieden und froh, dass die Hinrunde endlich vorbei ist. Also so, das war dann teilweise schon ein bisschen zäh und es geht jetzt direkt Schlag auf Schlag weiter. Das ist ein bisschen schade auch für den Podcast, dass wir nicht dann die Zeit haben, um zum Beispiel einen großen Rückrundenrückblick zu machen oder so, sondern es geht jetzt erstmal Schlag auf Schlag im Prinzip bis Mai weiter. Aber es ist natürlich vielleicht auch ganz positiv in der Zeit, wo sowieso relative Armut an Aktivitäten besteht, dass man sich irgendwie am Fußball noch erfreuen kann.
Genau. Ich mache noch den Aufruf, wenn der Verein diesen Podcast, diese Folge hört, Schneeschippen, 5.2. Heimspiel gegen den HSV, meldet euch. Ich halte mir den Tag frei. Vielen Dank.
Und kauft Unterstützertickets. Die sind auf jeden Fall wieder im Shop zu haben.
Genau, das werde ich definitiv demnächst tun.
Sehr schön. Wunderbar. Dann würde ich die Folge beenden. Vielen Dank, hat wieder Spaß gemacht. Viele Grüße an die Hörerinnen und Hörer. Bleibt uns treu, teilt unsere Kanäle, teilt die Folge. Nehmt an unseren Diskussionen dran teil, die gerade Tobias und Martin so beschrieben haben. Und dann kommen wir in ungefähr 2 Wochen wieder mit der nächsten Folge. Auch eine besondere Folge, weil wir dann auch einen Gast haben von einem der kommenden Gegnern aus der Fanszene. Das wird ganz spannend. In 2 Wochen sind wir wieder hier an dieser Stelle zu hören. Bis dahin, bleibt gesund, habt viel Spaß und drückt unserem Verein die Daumen. Bis dahin, macht's gut.
Ciao.
Gut Kick. Gut Kick.